Wir arbeiten mit Partnern daran, Amboss im Gesundheitssystem auch direkt aufrufbar zu machen. Ich habe ja in einem AI Winter in Kognitionswissenschaften studiert in Freiburg. Und wenn dort jemand gesagt hätte, in 10 Jahren werden künstliche neuronale Netze auf Grafikkarten die Welt revolutionieren, wären die Leute für verrückt erklärt worden.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Oliver, geht's dir eigentlich irgendwann mal nicht gut, habe ich mich jetzt so die letzten Male gefragt.
Es ist ehrlich gesagt höchst selten. Ich bin ein zutiefst optimistischer Mensch und ich glaube, dass es auch eine gute Eigenschaft ist, um in Deutschland die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben mit und für unsere Kunden bei The Medical Network. Und da braucht man manchmal schon so ein dickes Fell.
Ja, und einen langen Atem. Und dann wird ja auch was draus. Mhm. Und wir beobachten ja wirklich kleine Schritte, dass sich die Struktur auch verbessert. Und dazu haben wir auch wieder interessante Gäste in unseren Podcast eHealth Pioneers eingeladen. Diesmal sind da Dr. Med Patricia Hinske und Valentin von Seggern von Amboss. Was hast du mitgenommen, als du den Podcast schon mal, so sagt man das, pre-heard hast?
Ich habe ihn einfach schon mal angehört, ganz genau. Es geht natürlich einfach hier wieder mal um ein neues oder beziehungsweise sehr wichtiges und absolutes Zukunftsthema im Bereich der Medizin und Gesundheitsversorgung, KI. Einerseits ein bisschen überraschungsfrei, andererseits aber auch immer noch interessant zu sehen, wie diese Lösungen wirklich wirken und was sie wirklich verbessern können. Also es ist schon ganz interessant, wenn man so hört oder wenn man, ich sage es mal, vielleicht so ein bisschen halboffiziellen Studien Glauben schenken darf, dass jeder zweite Arzt oder Ärztin im klinischen Alltag mehr oder weniger, ich will nicht sagen heimlich, aber einfach ChatGPT benutzt, um einfach schneller durch bestimmte Sachen durchzukommen, zeigt das ja, wie der Bedarf da ist, wie wichtig es ist und unter welchem Zeitdruck dort die Menschen auch arbeiten.
Ich glaube, das ist wirklich so dieses persönliche Erleben im Alltag von Menschen, die mit Digitalisierung sehr positive Effekte für ihr Leben haben. Das kennen wir ja alle. Und jeder macht ja Clue ChatGPT, um auch Alltagsprobleme zu klären. Und dann ist der Weg natürlich auch klar, dass man es für Probleme, die strukturell zum Beispiel in seinem Arbeitsumfeld sind, auch einsetzt. Also höchste Zeit, dass wir uns da professionalisieren. Und ich würde sagen, dann hören wir einfach mal zu, was unsere Gäste von Amboss zu berichten haben. Ganz herzlich willkommen Dr. Med Patricia Hinske und Valentin von Seggern.
Dankeschön. Hallo.
Hallo.
Hi, ihr zwei. Habt ihr Lust auf ein Quiz?
Ja, natürlich. Gerne.
Ihr müsst jetzt beide eure Einschätzung abgeben. Es kommt auch so ein bisschen auf Schnelligkeit an und ich würde ganz gerne Prozentzahl von euch hören. Ich lese euch jetzt eine Frage vor, okay? Schätzfrage. Wie viele Ärztinnen, glaubt ihr, nutzen nicht offizielle KI-Lösungen in ihrem täglichen Klinikalltag?
60%.
75%.
Oha. Also es ist ein bisschen weniger, aber es sind 50%. Ich lese mal vor, das ist eine aktuelle Studie von Dr. Lipp, Digital Health Report 2026. Es wurden 414 Ärzte und MFAs befragt. Demnach greift jeder zweite Arzt zu privaten KI-Tools wie ChatGPT, vor allem für Recherche 50% und Dokumentation 28%. Das ist die sogenannte Schatten-KI. Davon könnt ihr ja auch ein Lied singen. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, was Amboss dafür und dagegen tut. Und ich würde aber gerne Valentin dich nochmal bitten, kannst du nochmal ein kleines Update machen? Ich habe mal geguckt, ich habe ja schon einen Podcast mit Amboss geführt, das ist aber schon Jahre her und damals mit dem Founder Sievert Weiss und heute seid ihr beide ja meine Gäste und Gästinnen. Hol uns doch mal ab, was ist in der Zeit in den letzten Jahren bei Amboss alles passiert? Was ist eure Erfolgsgeschichte?
Gerne, ich geb einen kurzen Überblick. Wir haben ja vor ungefähr 15 Jahren wurde die Plattform gegründet in Deutschland von ehemaligen Medizinstudenten, um das Medizinstudium Lichtjahre besser zu machen.
Also eine Reformation des Medizinstudiums ergibt Sinn, hat Sievert damals gesagt.
Ja, genau. Das war so der Spirit. Und die Kunden waren anscheinend oder die Studenten waren mit dieser Einschätzung einverstanden. Und wir hatten nach einem Jahr 97% Marktanteil und haben seitdem 97% Marktanteil.
Wahnsinn. Ja, also ein total auf den Bedarf geschneidertes Produkt offensichtlich, weil sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Ne? Egal wie viel Marketingkosten man aufwendet.
Vielleicht kann ich ja auch ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich gehörte ja zu der Generation, ich bin ja ungefähr so alt wie die Gründer und habe genau das gleiche Leid erfahren wie Sie und wie alle anderen Medizinstudierenden zu der Zeit, als wir uns auf Prüfungen vorbereitet haben. Was gab es da? Um uns herum wurde alles digitalisiert, eben nur nicht die Prüfungsvorbereitung. Und wir saßen dann also da mit der gelben Reihe, schwarze Reihe, alle, die jetzt zuhören und das selbst erlebt haben, werden jetzt wahrscheinlich zustimmend nicken und sagen, Gott, das war furchtbar, die Vorbereitung auf diese Multiple-Choice-Fragen in den Staatsexamina. Und dann gab es irgendwann ja auch diese CD-ROMs, die immer geruckelt haben. Und dann hat man sich durch diese Fragen geklickt. Das war so schrecklich. Meine CD hat nie funktioniert, ja. Und dann kam Amboss und hat alles anders gemacht. Und ja. Genau deswegen erklärt es auch, warum das jeder liebt und nutzt, insbesondere in der Vorbereitung auf diese Staatsexamina.
Ja, also ich kann auch aus meiner E-Health-Bubble und auch aus meinem Ärztennetzwerk sagen, dass das eigentlich immer so total Klick macht bei den Leuten, sobald ich den Namen Amboss erwähne. Und ein schönes Beispiel ist, dass mein Hausarzt und Trauzeuge durch seinen Sohn, der jetzt Medizinstudent ist, jetzt auch Amboss benutzt in seinem MVZ und dass die sich gegenseitig quasi inspiriert haben. Also es ist offensichtlich immer noch 97%, weil das ja doch quasi in meinem Umfeld auf jeden Fall immer bekannt ist, euer System Amboss. Genau, erklär noch mal ein bisschen, wo steht ihr heute? Weil das war ja erst der Anfang.
Das war der Anfang. Und es stellt sich raus, dass die meisten Medizinstudenten nach Beendigung ihres Medizinstudiums Ärzte werden. Und so war es ein logischer nächster Schritt für Amboss, auch Produkt für Ärzte zu entwickeln. Das ist ungefähr vor 10 Jahren auf den Markt gekommen und mittlerweile sind wir auch bei Ärzten sehr verbreitet. Ärzte benutzen Amboss dabei vor allem in der Versorgung, um nochmal kurz was nachzugucken, Therapien abzusichern, diagnostische Kriterien nochmal nachzugucken, eben wofür man normalerweise in einem Buch nachschlagen würde, vielleicht vor 20 Jahren oder wo man sonst vielleicht mit schlechtem Gefühl kurz gegoogelt hätte und dann auf irgendeiner Quelle geklickt hätte, benutzen mehr als ein Drittel der deutschen Ärzte heutzutage jeden Tag Amboss, um Sachen nachzugucken. Dabei basieren...
Und das ja nicht nur in Deutschland, ne?
Genau, das Internationale mache ich gleich. Dabei basiert, was gucken die nach, wie funktioniert es? Amboss ist für Ärzte eine Art digitales Nachschlagewerk, wo eben auf Basis von aktuellen Leitlinien und fachärztlicher Einschätzung auf eine ganz kurze, prägnante, zusammengefasste Art und Weise Informationen abgelegt sind und sehr schnell zugreifbar gemacht werden können. Und Ärzte schätzen Amboss, weil sie in extrem kurzer Zeit verlässliche Informationen kriegen können, die ihnen in der Praxis wirklich weiterhelfen. Das ist so der deutsche Blick. Parallel dazu ist vor ungefähr 10 Jahren ein Produkt entstanden in den USA für die Vorbereitung aufs amerikanische Staatsexamen, das USMLE. Amboss ist in der Form besonders, dass sehr viele deutsche Technologieunternehmen versuchen, in den USA Fuß zu fassen und oft ist diese Geschichte nicht sonderlich erfolgreich. Bei Amboss ist es so, dass mittlerweile 60% der Medizinstudierenden sich mit Amboss aufs USMLE vorbereiten. Da sind wir zwar nicht bei 97% Marktanteil, aber haben doch einen sehr beachtlichen Marktanteil bei Medizinstudenten bekommen. Und dann vor ungefähr 6 Jahren eben auch begonnen, das ärztliche Produkt auszurollen. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass ungefähr ein Drittel der jungen Ärzte in den USA Amboss benutzen, wie ähnlich wie deutsche Ärzte, um Therapien abzusichern, Diagnostikkriterien nachzuschlagen und so weiter und so fort, ist dabei in etwa vergleichbar mit dem Umfang des Produktes in Deutschland.
Und was ist genau das Produkt Surface?
Die Oberfläche für das Produkt ist eine Webseite, auf die man gehen kann, um Sachen nachzuschlagen oder eine App, die man auf seinem Handy installiert und eben dann dort direkt auf medizinische Inhalte zugreifen kann.
Patricia, was beobachtest du dann konkret, wie Ärzte und Ärztinnen in den Kliniken Amboss nutzen? Also kannst du mal so ein Benutzerszenario machen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, hat der Arzt dann wirklich so auch das Smartphone in der Hand und benutzt dann die App nochmal kurz im Patientendialog? Oder ist das eher dann hinterher bei der Ausarbeitung? Weil dann wären wir ja irgendwie keinen Schritt weiter, ne? Dann hätte man ja immer noch den Blick auf den Bildschirm.
Ja, das stimmt. Also ich denke, es sind alle Szenarien denkbar. Es wird ja auch häufig auf dem Stationsrechner im Browser, ist es offen, dass alle Ärztinnen und Ärzte noch die Pflege nachschlagen kann. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine sehr hohe Nutzung auf den Apps und Smartphones sehen wir, dass viele das gern nutzen zum schnellen Nachschlagen. Ich hoffe jetzt nur, ich bin natürlich nicht dabei, aber dass sie das nicht direkt vor dem Patienten machen.
Also ist es dann tatsächlich eine Wissensabsicherung, weil das Studium ist ja, wie Sievert das damals gefordert hat, jetzt noch nicht reformiert worden. Also man muss es ja irgendwie immer noch können. Zwar wird man jetzt zum Beispiel durch Amboss oder andere Tools da unterstützt, ne, ein gutes Staatsexamen zu machen oder auch die Prüfung zu bestehen, aber am Ende des Tages muss man es ja wissen, jedenfalls für den Moment, ist es dann tatsächlich schnell wieder weg und man weiß, dass man es jetzt wirklich auch zuverlässig nachgucken kann oder ist das eine Ergänzung oder vielleicht auch neueres Wissen, was man im Studium gar nicht erworben hat? Also was ist da der häufigste Motivator?
Also da sprichst du jetzt was ganz Wichtiges an. Wir wissen ja aus Daten, dass sich das medizinische Wissen exponentiell verdoppelt. Man sagt so, spricht so von allen 73 Tagen in etwa. Das ist nicht unbedingt alles Wissen, was am Ende wirklich für die Praxis relevant ist. Nichtsdestotrotz zeigt das ganz gut, wie hochdynamisch dieses Umfeld Medizin ist und dass wir am Anfang unseres Medizinstudiums, wenn wir dann da durchlaufen über die Jahre hinweg, am Ende quasi sind dann schon auch tatsächlich die ein oder anderen Informationen veraltet. Ich habe das selbst ganz massiv erlebt im Bereich, ich habe ja Gott, vor vielen Jahren Medizin studiert und dann in der Kinderklinik gearbeitet. Aber auch hier, als ich dann so im Bereich Autoimmunerkrankungen, onkologische Erkrankungen, wenn man hier arbeitet, da passiert gefühlt täglich was Neues. Neue Arzneimittel werden zugelassen. Das ist unglaublich. Und ich habe tatsächlich wirklich auch schon nach einem Jahr in der Klinik, und ich hatte mein Studium gerade erst beendet, von Therapieformen gehört, die neu zugelassen wurden. Davon habe ich vorher noch nie was gehört im Studium. Also wir brauchen Unterstützung in Wissensmanagement und in der Wissensrecherche. Das ist notwendig. Wir können nicht davon ausgehen, dass, wie gesagt, alles bleibt in der Medizin und wir brauchen dann einfach ein valides, sicheres Tool, wo ich eben nachschlagen kann. Und genau hier kommt eben Amboss zum Einsatz.
Würdet ihr denn sagen, dass KI und auch unterstützende Technologie oder diese Wissensdatenbank auch die Medizin besser macht?
Das ist jetzt eine sehr große Frage, ob Sie die wissen. Also ich denke, also KI kann ja in vielen Punkten mich extrem entlasten in der Medizin. Fangen wir mal an, ne, bei den administrativen Punkten. Das ist ja auch das, wo jetzt schon viele KI-Tools zugelassen werden. Wir hören hier von Ambient AI, die zuhört beim Arzt-Patienten-Gespräch. Da würde ich zum Beispiel sagen, sie würde hoffentlich wirklich die Möglichkeit bieten zu einem zugewandten Arzt-Patienten-Gespräch. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht gender. Ich meine natürlich immer auch Ärztinnen und Patientinnen auch. Genau, aber sozusagen, dass wir hier die Möglichkeit haben, eben weg vom Monitor wirklich unseren Patienten oder unsere Patientin anzuschauen, würde ich sagen, ja, wenn KI hilft, macht sie doch die Medizin schon ein Stück besser, dass ich zuhören kann, empathischer sein kann. Dann bei der Diagnostik, gerade da, wo es um große Datenmengen geht, um Mustererkennung in der Radiologie, Hautkrebs-Screening, und, kommt ja auch, ist eine Koloskopie. Überall, wo es auch mit Bildern zu tun hat, in der Diagnostik hat KI ja natürlich Riesenpotenzial, uns zu unterstützen. Was das dann mit unserem ärztlichen Kompetenz und kritischen Denkkompetenz zu tun hat, das steht nur auf einem anderen Blatt. Ob wir dann dadurch vielleicht bessere oder schlechtere Ärzte werden, ist auch nicht einfach zu beantworten und multidimensional. Aber ich sehe da ganz große Hoffnung. Und auch wir bei Amboss haben wir jetzt eine KI entwickelt, über die wir ja gleich noch sprechen, wo wir einfach auch sehen, ja, Wissen muss eben schnell in die Praxis kommen, ohne viel Zeit zu verlieren. Ich habe wirklich damals noch in Büchern nachgeschlagen. Das hat mich lange viel Zeit gekostet. Ich habe den Oberarzt und die Oberärztin angerufen, wenn ich nicht weiter wusste. Dann in Büchern, dann bei Google, dann kam Wikipedia und dann kam sozusagen endlich Amboss. Und jetzt ist es ja so, dass ich einfach in Sekundenschnelle an validiertes Wissen komme.
Dann hatten wir ja eigentlich schon immer so eine Schattenwissensbeschaffung, ne? Also auch wenn es dann die offiziellen Fachzeitschriften oder die Bücher waren, aber wenn es dann jetzt Google und Wikipedia irgendwann war, sind wir dann jetzt mit KI besser? Vielleicht Valentin, du bist, glaube ich, der Richtige, den ich jetzt mal frage, wer ist eigentlich Lisa?
Also vielleicht erstmal zu der Frage vorher, hat AI die Möglichkeit, die Medizin zu verbessern? Ich beantworte diese Frage irgendwie aus dem Blick eines Informatikers. Ich habe kein Medizin studiert, ich habe vor 20 Jahren Informatik studiert und würde sagen, die Chancen sind immens. Es gibt riesige Möglichkeiten, die sich durch AI einmal so für Wissensarbeit generell und für Medizin im Speziellen eröffnen. Ein Punkt ist, was Patricia schon angesprochen hat, die Explosion von medizinischem Wissen, was nur teilweise wirklich angewandt wird am Point of Care, also in der Versorgung, können wir dadurch erhöhen, indem wir dafür sorgen, dass dieses zielgerichtet ausgespielt wird in dem Augenblick, wo sich ärztliche Fragestellungen ergeben. Seit 6 Jahren arbeite ich bei Amboss an der Verbesserung der Suchmaschine. Damit konnten und können unsere Nutzer superschnell in Sekunden auf Amboss Wissen zugreifen. Technologien wie Large Language Modelle, die großen Sprachmodelle, haben uns in den letzten 1,5, 2 Jahren die Möglichkeit gegeben, auf ganz neue Art und Weise unsere Wissensbasis durch AI zu durchsuchen und ganz zielgerichtete Antworten auszuspielen, die eben auf ganz spezielle Fragen ganz genaue Antworten geben. Das erhöht die Durchschlagsgeschwindigkeit, mit der medizinisches Wissen in die Anwendung kommt, enorm und bietet für uns die Chance, die Produkterfahrung zu bauen, von der wir immer geträumt haben.
Und die nennt ihr Lisa.
Genau, die nennen wir Lisa. Lisa ist unser AI-Modell. AI-Modell ist ein bisschen schwammiger Überbegriff. Wir haben mehrere verschiedene ineinandergreifende Modelle, die Amboss durchsuchen, Leitlinien durchsuchen, eine Pharma-Datenbank durchsuchen, Review Papers vom New England Journal of Medicine durchsuchen und dann eben aus dieser Evidenz, aus diesem Pool von Evidenz, zielgerichtete Antworten ausspielen. Lisa ist dabei der technologische Kern. Das Produkt heißt in Amboss AI Mode. Das heißt, über den AI Mode können User seit 2, 3 Monaten auf Lisa zugreifen und kriegen dann in Amboss die beste medizinische AI direkt ausgespielt.
Das heißt, es ist so, wie man sich das auch in seiner eigenen Welt vorstellt beziehungsweise auch erlebt hat. Früher hat man bei Google eine Sache gesucht oder eine Frage gestellt und hat dazu die Quellen bekommen, die man sich dann durchlesen musste, um seine Frage zu beantworten. Und in eurem AI-Mode würde man jetzt auch in dem Moment schon die Antwort bekommen. Also die Zusammenfassung der Quellen, die gefunden worden sind, mit wahrscheinlich Quellenverweisen und eine Antwort beziehungsweise eine Empfehlung.
Ganz genau. Man bekommt speziell die Antwort sozusagen vorbereitet, aber, und das ist ganz wichtig, immer verlinkt mit den Original-Textstellen, sodass man in dem Produkt trivial immer von der generierten Antwort auf das Original-Evidence springen kann. Wir auch gesehen haben in Befragungen, die wir mit unseren Usern durchgeführt haben, dass Ärzte das wichtig finden, zwischen der AI-generierten Antwort und der originalen Evidenz hin und her zu springen. Ganz schnell wir nennen das Check Me, die Interaktion ganz kurz nachgucken zu können. Was steht da eigentlich genau? Wie ist eigentlich der Kontext von dem, was da hingeschrieben ist? Für welche Patientengruppen gilt das ganz genau? Weil genau an dieser Stelle ist es halt oft so, dass AI-Lösungen den falschen Kontext setzen und dann am Ziel vorbei irgendwas zurückspielen. Wir nennen das ja so flapsig halluzinieren. Das ist ja eigentlich nicht...
Ich finde das irgendwie so halb witzig, weil halluzinieren ist ja eigentlich schon so was Pathologisches, ne? Aber irgendwie ist es auch so, als wenn es so eine sympathische Spinnerei wäre. Das ist natürlich im normalen Kontext vielleicht okay, aber im medizinischen Bereich natürlich völlig indiskutabel. Und das ist ja auch eure Herausforderung wahrscheinlich gewesen und euer Argument gegen die Schatten-KI zum Beispiel, die ja nicht auf medizinische Fälle trainiert ist.
Ja, genau. Also Halluzinationen tun wir dadurch eben verhindern, indem wir bei dem AI-Mode auf unsere Wissensdatenbasis zurückgreifen und so den Content immer ausspielen können, aus den Artikeln und nicht auf Modellwissen zurückgreifen müssen, was eben sich zusammensetzt aus fragmutti.de, Reddit-Posts, Verschwörungstheoretikern, allen möglichen Kram, was eben da im Training reingenommen wird. Wir benutzen die Sprachmodelle für Transformation von Sprache. Dafür sind sie sehr gut und gut gemacht, aber nicht für die medizinische Wissensbasis, die man eben braucht, weil da haben wir eine eigene bessere.
Das heißt, die Quellen, auf die Lisa zugreift, sind von euch ganz stark reglementiert und kuratiert und greift jetzt nicht auf das freie Wissen, freie medizinische Wissen der Welt zurück.
Ganz genau. Wir haben ja eine sehr große Redaktion mit 150 festangestellten, größtenteils Fachärzten. Und die kuratieren eben unsere Wissensbasis einmal mit den Artikeln, die wir schon seit langem im Produkt drin haben, aber jetzt auch immer mehr durch Leitlinien, Review-Artikel und so weiter und so fort, um eben so den Evidenzpool, auf den wir zugreifen können, stetig zu verbreitern. Wir sind auch in sehr gutem Austausch mit den Fachgesellschaften. Wir hoffen darauf, bald mit der AWMF zusammenarbeiten zu können, um auch die Leitlinien in Deutschland auszuspielen.
AWMF, was ist das?
Die AWMF ist ein Gremium, was, jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches, jetzt müsste ich kurz googeln. Es ist ein Gremium im Wesentlichen, was die deutschen Fachgesellschaftsleitlinien bündelt, zusammenfasst und veröffentlicht.
Aber dann habe ich eine Verständnisfrage. Also wir hatten ja zu Anfang als Argument gehabt, dass wir ja das Wissen der Welt zugänglich machen und vor allen Dingen auch das Wissen, was sich quasi ja alle 73 Tage verdoppelt, wie du das so schön gesagt hast, Patricia. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass Amboss natürlich aus Sicherheitsgründen und aus Evidenzgründen zum Beispiel auf Leitlinien und Ähnliches setzt und auch die Inhalte aus der Ärzteausbildung zugrunde legt für Lisa, ist dann überhaupt dieses neue Wissen darin abgedeckt? Weil bis eine Leitlinie kommt, also ich habe gehört, dass Wissen aus der Forschung bis zu 15 Jahre braucht, um in die Versorgung zu kommen. Wie meistert ihr die Herausforderung?
Genau, hier kommt ja sozusagen unsere ärztliche Redaktion und inzwischen auch eine pflegerische Redaktion zum Einsatz. Das ist ja genau der große Vorteil, den wir ja schon seit über 10, 15 Jahren jetzt eben haben, dass die Redaktion von Anfang an immer das Ziel hatte, Ärztinnen und Ärzte, Healthcare Professionals zu entlasten, indem sie eben die neuesten Paper und Reviews eben screent und schaut, was ist jetzt wichtig, was ist vor allem, und das ist bei Amboss immer super relevant, was ist jetzt wichtig für die Praxis? Also es geht weniger um Forschung und irgendwelche hochexotischen Krankheitsfälle, die vielleicht irgendwie einmal im Jahr auftreten, sondern wirklich, was sehe ich jeden Tag? Wie behandle ich zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck und. Und alles, was für uns relevant ist in der Praxis als Arzt und Ärztin und auch Pflegekraft, das wird sozusagen von der Redaktion, wird geschaut, was sind die Evidenzen und fassen das quasi zusammen.
Aber dann wäre ja eigentlich das Potenzial der KI noch gar nicht ausgeschöpft, weil das ist ja eigentlich auch die große Hoffnung, der rührte auch meine Frage mit, machen wir eine bessere Medizin in der Zukunft? Die Hoffnung vieler Menschen auf Heilung vielleicht zu Erkrankungen, die der normale Arzt oder die Ärztin oder der Leistungserbringer im weitesten Sinne einfach aufgrund der Seltenheit oder der Neuheit nicht kennt und nicht therapieren kann und wo es vielleicht genau das braucht, diese neuen Erkenntnisse, diese Mustererkennung, vielleicht auch das Wissen die Erfahrungskompetenz der weltweiten Community. Das ist dann natürlich, wenn ich jetzt an so normale Leitlinien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder keine Ahnung, Diabetes oder irgendwelche Hauterkrankungen oder so denke, dann das könnte man ja eigentlich auch über die Suchmaschine abdecken.
Genau, also ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast auch. Also Erkrankungen, die häufig nicht erkannt werden, sind tatsächlich auch keine neuen Erkrankungen, sondern da fehlt die Aufklärung. Und ich nenne jetzt mal Beispiele wie Endometriose. Die sind natürlich alle abgedeckt bei Amboss und würden damit auch sofort erkannt, wenn ich da jetzt entsprechend sozusagen die KI befrage anhand der Symptome und Diagnostik. Aber es fehlt ja immer noch, also der Arzt oder der Ärztin muss ja dann auch noch die KI nutzen und befragen, ja. Und da hoffe ich natürlich, dass dadurch auch die Medizin besser wird. Und genau wie du sagst, dass dann auch eben Krankheiten, die lange unerkannt blieben, dann aufgedeckt werden. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir uns mal so dieses Krankheitsfeld anschauen, es gibt ganz grob 2000 Erkrankungen, die sehr häufig und typisch sind und die man quasi sehr oft in der Praxis sieht. Und ungefähr 8000 Erkrankungen, die sehr, sehr selten sind. Also es sind grob 10.000 Erkrankungen und das sind halt einfach Daten und Mengen und Krankheitssymptome, Differentialdiagnosen, diagnostische Schritte, all das kann sozusagen ein menschliches Gehirn gar nicht alle abspeichern. Ich habe da letztes Jahr mit einem Neurowissenschaftler drüber gesprochen und fand das sehr interessant, der auch genau gesagt hat, das Gehirn.
Ich habe es eh immer für unmöglich gehalten. Ja. Also es ist, man sagt ja auch, Medizinstudium ist wie Telefonbücher auswendig lernen. Ich glaube, dass man das wirklich auch eine Weile schon im Kopf behalten kann, aber dass natürlich irgendwann auch genau das, was man nicht mehr abruft, dann auch einfach nicht mehr verfügbar ist. Und dann ist es natürlich umso besser, wenn man weiß, wo man es nachschlagen muss. Und früher war es halt das Buch, heute ist es halt, ne, die AI oder die Wissensdatenbank. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich vielleicht ein aktuelles Beispiel, weil du ja auch gerade das mit Endometriose gesagt hast. Wir haben ja heute den MECFS-Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Das ist ja der 12. Mai. Sagt euch das was?
Ja, natürlich.
Also ist ja, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass es dort einen großen Betroffenenkreis gibt, der eben genau das bräuchte. Ne? Eine quasi aggregierte Wissenssammlung, die eben auch behandelnde Ärztinnen und Ärzte in die Lage versetzt, vielleicht aus den neuesten Erkenntnissen und Erfahrungen, die vielleicht auch schon auf kleineren Studien-Setups beruhen, einfach auch eine Entwicklung zu erreichen für die Patienten und Patientinnen. Nehmt ihr euch auch solcher Themen an? Also ist das zum Beispiel auch in eurer ärztlichen Fachschaft und Redaktion gerade ein Thema? Das wäre ja vielleicht ein ganz guter Ansatz.
Auf alle Fälle. Ich habe selber letztes Jahr mit einem Leiter einer Klinik in München, die eröffnet wurde, gesprochen, auch über das Thema. Wir haben auch mit dem zusammen eine Fortbildung gemacht, in dem er das thematisiert. Also weil wir sind ja auch eine Fortbildungsplattform. Und vielleicht wollte ich, um einmal den Gedanken von ihm zu Ende zu bringen, 2000 Erkrankungen sind so die Bread-and-Butter-Medizin, sagen wir immer. Und da ist natürlich wirklich wichtig, dass man sofort schnell das Wissen hat und dass man da schnell auf den Punkt kommt. Und das ist ja das, wo sozusagen Amboss dann auch herkommt, in den letzten Jahren daran gearbeitet hat, das alles zu erarbeiten in den Amboss-Kapiteln. Und jetzt haben wir aber auch intern die Möglichkeit, mit KI einfach auch noch viel schneller in diese 8000 restlichen Krankheiten reinzuschauen und das auch in die Plattform zu bringen.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Wir haben halt immer den Standpunkt, dass es wichtig ist, dass es eben von Fachexperten auch kuratiert ist und nicht nur wahllos sozusagen reingeworfene Millionen von Papern sozusagen zugrunde liegen, die dann vielleicht auch keine Gewichtung vornimmt. Weil das ist ja das Entscheidende. Es gibt so viel Literatur inzwischen und natürlich kann man die alle auch in so ein REC-System, also in so eine Datengrundlage, ne, reinnehmen und trotzdem sozusagen abgrenzen zu weltweitem Wissen, dass man sagt, okay, es greift da nicht auf das weltweite Wissen, aber auf diese Millionen von Paper zurück, aber auch hier Gewichtungen vorziehen. Was ist jetzt für mich in der Praxis relevant? Und da hilft eben unsere Amboss-Redaktion mit über 150 Expertinnen und Experten.
Valentin, als Informatiker für dich jetzt nochmal die Frage, wie lange brauchen wir denn dann die Redaktion noch?
Ja, Mark Twain hat gesagt, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und ich habe ja in einem AI Winter in Kognitionswissenschaften studiert in Freiburg. Und wenn dort jemand gesagt hätte, in 10 Jahren werden künstliche neuronale Netze auf Grafikkarten die Welt revolutionieren, wären die Leute für verrückt erklärt worden. Der Wandel, der passiert ist in den letzten 3-4 Jahren, vielleicht in der Wissenschaft und seit dem Release von ChatGPT auch bei allen anderen, ist so groß, dass ich langfristige Zukunftsprognosen für wissensbasierte Jobs ungern äußern möchte. Ich kann vielleicht teilen, der Bereich der Softwareentwicklung ist ja ein unregulierter Bereich im Unterschied zur Medizin. Auch Wissensarbeiter und wissensintensiv. Und war vor 5 Jahren relativ klar akademisch geprägt und hat sich jetzt insbesondere in den letzten 2 Jahren und dann nochmal beschleunigt in den letzten 3-4 Monaten, seit dieses Thema Agentic AI so richtig den Durchbruch geschafft hat, so fundamental geändert, dass die Art und Weise, wie Menschen noch vor 2 Jahren auch bei Amboss Software entwickelt haben, nichts mit dem zu tun hat, wie wir heute arbeiten. ich glaube, dass diese Größe und diese Magnitude, diese, wie sagt man, diese Stärke von Veränderung auch in sowohl den redaktionellen Arbeitsweisen sich niederschlagen wird. Da experimentieren wir mit bei Amboss, würde ich sagen, relativ vorne an der Speerspitze der Welt. Aber auch das ärztliche Arbeiten sehr stark verändern wird. Das ärztliche Arbeiten ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, unterscheidet sich von dem Bereich der Softwareentwicklung dahingehend, dass ärztliche Arbeit überall auf der Welt ja auch seit über 100 Jahren reguliert ist. Das heißt, es gibt klare Vorgaben, es gibt jetzt keinen wilden Westen. Wir sehen aktuell gerade, dass die Ärzte, dass der technische Fortschritt so schnell geht, dass Ärzte, wie du eingangs gesagt hast, 50% laut der Studie, die du benannt hast, 60% in der Studie, die wir gemacht haben, auf Schatten-AI zurückgreift sozusagen. Das ist aus meiner Sicht ein Zeichen für die unterschiedliche Geschwindigkeit in der Regulierung und in der Praxis.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist auch ein richtiges Dilemma, ne? Weil wir natürlich diesen technologischen Fortschritt haben und auch natürlich wahrscheinlich genauso wie die Technologie sich entwickelt, auch die Medizin sich weiterentwickeln könnte. Aber die Menschen, die in diesen Beruf gedrängt werden, ja immer noch die gleiche Ausbildung haben wie vor 10 Jahren oder vor, also ich weiß es nicht, wie oft sich das Curriculum eines Medizinstudiums verändert, aber kann mir nicht vorstellen, dass das sich schnell verändert und dann aber in eine Realität kommen, in der es ja schon so einen Wissenszuwachs gibt, der diese 73 Tage werden sich ja wahrscheinlich sogar noch verringern, schätze ich mal, je mehr wir auch an Daten haben, dass. Wie bewertest du das, Valentin? Ist das ein Frustrationsmoment? Du hast ja auch mal gesagt, dass uns KI auch ungeduldig macht.
Ja, also ich glaube, es gab von im New England Journal of Medicine ist vor 2 Jahren ein Aufsatz erschienen von Isaac Kohani. Das ist ein Mediziner, der sich mit Medizininformatik in Harvard beschäftigt. Er hat einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Compared with What? Measuring AI against the healthcare system we have. Und er argumentiert da drin, dass wir oft in der Regulierung zum Beispiel auch davon ausgehen, dass wir gegen einen optimalen Status quo jetzt neue Technologien haben, die irgendwie versuchen, diesen Status quo zu verändern. Und dabei oft übersehen, dass, was wir tatsächlich vorfinden, überforderte junge Ärzte alleine in der Notaufnahme.
Finde ich echt witzig, diesen Ansatz auch schon. Also davon auszugehen, dass man ein optimales System hat, das durch Technologie gechallenged wird, ist schon irgendwie einer der großen Denkfehler, würde ich mal sagen.
Genau, das heißt, wir sehen eben große Chancen. Und deine originale Frage war, wie sich die Welt verändert in dem Bezug auf Medizin und AI. Ne?
Ja, und ob es natürlich auch so durch dieses Delay auch eine große Frustration geben könnte. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, wenn Wissen verfügbar ist und die Struktur eines Systems es verhindert, dass es in Anwendung kommt, führt es ja noch mehr dazu, dass man das vielleicht auch als Leistungserbringer, Arzt, Ärztin das Gefühl hat, dass man den Ansprüchen gar nicht mehr gerecht wird.
Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Also wir müssen, glaube ich, gucken, dass wir die Möglichkeiten, die sich die Technologie bieten, so nutzen können, dass sie nicht im Wortlaut der Regulierung, sondern im Sinne der Regulierung, nämlich für sichere Patienten-Outcomes, für bessere Gesundheitsversorgung, für weniger Burnout von Ärzten und so weiter und so fort, um die massiven Herausforderungen des demografischen Wandels im Gesundheitssystem zu beherrschen. Diese ganzen Punkte sind ja Risiken sozusagen, die aufs Gesundheitssystem einprasseln, und dagegen stehen jetzt Chancen, die uns dabei helfen können, diese Risiken zu bändigen. Ganz generell fällt mir auf, wir haben ja Produkte gelauncht in den USA und in Deutschland, und mir fällt in den Diskussionen auf, dass in den USA ein extremer Fokus existiert aktuell auf den Möglichkeiten. Opportunities. Was können wir erreichen? Was sind die Chancen, die sich jetzt bieten? Während in Europa ein sehr starker Fokus liegt auf den Risiken. Was müssen wir verhindern? Was ist wichtig? Und wie schaffen wir die Sicherheit zu gewährleisten? Und beides ist natürlich wichtig.
Ich würde sagen, in der Mitte treffen, ne? Weil das, was wir jetzt gerade diskutieren, also wo fängt diese Frustration an, wo ist dieses Innovationsgap so groß, also zwischen meiner Realität und dem, was möglich wäre, dass ich erschöpft zurückweiche oder einfach dem nicht mehr Herr werde, ist ja quasi auch einerseits so dieses Trust in die eigene Stärke, also dieses Ärztewissen, die Medizin der warmen Hände, genauso mit dem Wissen der Welt zu kombinieren und es aber trotzdem immer noch in diesen Regulatorien stattfinden zu lassen. Also ich glaube, das ist ja im Moment die große Herausforderung. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass uns diese Technologie davonläuft.
Ja, davonläuft ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, also ich habe Bedenken davor, dass die Innovationsgeschwindigkeit, die man in den USA sieht, mit Fokus auf Chancen.
Ja, und Geld, ne?
Logisch, für die Unternehmen Geld. Aber die Möglichkeit auf die Chancen, dass sich die Gesundheitsmärkte Europas und USA immer weiter voneinander entfernen und abkapseln, weil wir hier zu sehr auf das Risiko achten.
Das heißt, ich gehe dann nach Amerika, um mich dort behandeln zu lassen, wenn es wirklich um die Wurst geht?
Also ich wüsste gerne, wie sehr der Medizintourismus in die USA sich verändern wird in den nächsten Jahren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wohlhabende Patienten jetzt sich diesem Gesundheitssystem, wie leicht sie Eingang finden können. Aber es ist ja schon so, dass in den USA sehen wir die Entwicklung, dass sozusagen sowohl Patienten als auch Ärzte und Patienten zusammen durch AI moderiert ihre Krankheiten vorerkennen, behandeln, nachbehandeln, den Therapieerfolg kontrollieren und so weiter und so fort. Während wir uns in Deutschland halt immer noch so ein bisschen festhängen mit, wer darf auf welche Daten zugreifen, wie moderiert man die Sache sicher, wie teilt man gesetzliche und private Aufgaben auf und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass wir darüber nicht die Chancen aus dem Blick verlieren. Vielleicht, bevor ich zu viel schwarz male, möchte ich einmal noch sagen, mich stimmt auch hoffnungsvoll, dass wir zum Beispiel mit dem BMG, also dem Bundesministerium für Gesundheit, auch im Austausch stehen und auch dort eine Offenheit verspüren. Die wollen die Regulierung auch so umbauen, dass der Sinn der Regulierung, nämlich bessere Outcomes, beibehalten wird und in sogenannten KI-Reallaboren Anwendungen wie unsere auch erprobt werden können und entwickelt werden können auf schnellere Art und Weise.
Mhm. Patricia, du hast ja auch viel mit Klinikern und Menschen in der Praxis zu tun in deiner Rolle. Wie bewertest du deren Motivation? Ist KI oder AI ein Tool, um noch besser so den Purpose oder den hippokratischen Eid zu erfüllen? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass vergessen wird, dass die Leistungserbringer, Ärztinnen und Ärzte ja eigentlich ihre Hauptmotivation daraus ziehen, den Patienten so gut wie möglich zu helfen und sie wieder gesund zu machen. Also idealerweise sie nicht krank werden zu lassen, aber das ist ja bei uns nicht so der Fokus. Ist das nicht auch Motivation genug, um auch KI zuzulassen, auch vielleicht in einem Umfang, der einen challenged? Es wird ja immer gerne gesagt, bloß jetzt keine Technologie, never change a running system. Und ich bin hier ja die Eminenz in Weiß. Also diese eminenzbasierte Versorgung hat vor kurzem ein Gast in meinem Podcast, das fand ich total witzig. Also dass die Eminenz in Weisheit irgendwie auch alles weiß.
Davon wollen wir eigentlich weg.
Ist das ein Motivator auch für auch vielleicht die nachwachsende Generation von Klinikern?
Also ich spreche mit vielen jungen Ärztinnen und Ärzten und die sehen alle ein Riesenpotenzial und stehen da mit scharrenden Hufen und sagen, wann kommt endlich Ambient AI in unsere Klinik, dass sie zuhört in Anamnesegesprächen, mich hier entlastet.
Ja, da gibt es ja schon. Ne? Genau. Also gibt es ja jetzt wirklich ein paar sehr coole Player.
Absolut.
Am Markt, die sich auch gegenseitig challengen.
Richtig, aber auch immer noch nicht immer in jeder Versorgung angekommen. Ich hatte dann neulich wieder, also und das ist ja auch so interessant, wo wir uns befinden im Gesundheitswesen. Auf der einen Seite, genau, gibt es schon Kliniken, die ihre eigenen AI-Beauftragten haben und auch hier forschen. Und das sind nicht unbedingt auch Unikliniken, ja, aber sehr innovative Krankenhäuser und Klinikgruppen. Und auf der anderen Seite?
Ja, ist ja manchmal auch einfacher, dass man in diesen Klinikgruppen oder in diesen Krankenhausgesellschaften, also es sind ja private Unternehmen, die sehr wirtschaftlich denken, dass da einfach auch dann die Entscheidung getroffen wird, so wie das ja Frau Wagen auch sagt, Digitalisierung bringt uns einfach weiter, ja, also bessere Versorgung und höhere Effizienz.
Und gleichzeitig habe ich neulich mit einer kaufmännischen Direktorin gesprochen, also ist jetzt auch schon wieder 4-5 Monate her, und die sagte, ja, wir arbeiten jetzt gerade noch am WLAN bei uns in der Klinik, dass wir also überall WLAN haben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, also ich habe auf der DMEA jemanden kennengelernt, die haben so ein Workaround jetzt für alte Kliniken entwickelt, ein Unternehmen, was so eine Art Telefonbox, also ohne dass sie die Wände aufkloppen müssen und überall Kabel hinlegen müssen, dass sie wirklich gutes Internet und WLAN in der ganzen Klinik haben. Also es scheint irgendwie ein eigener Markt zu sein. Das fand ich irgendwie schon krass, aber genau so ist es ja, ne? Also wenn man offline ist, kann man auch keine KI nutzen.
Genau, also aber viele Ärztinnen und Ärzte, mit denen ich spreche, warten wirklich darauf und sagen, wir wollen jetzt unbedingt, dass da was kommt. Und ein Arzt rief mich neulich an, ein Bekannter von mir, und sagte, ja, also hast du da noch kennst du jemanden, wir brauchen jetzt, unser Chef überlegt jetzt, was wir an Ambient AI bei uns, die hatten schon eine Amazon-Lizenz und die wollen jetzt noch mit Ambient AI zusammenarbeiten. Und wir sind ja auch immer auf der Suche und wir haben sehr viele Entwicklungspartnerschaften, dabei weiß Valentin noch mehr darüber, aber das ist auch super spannend.
Ja, Valentin, willst du uns was verraten? Ist das die nächste Akquise von Amboss?
Wir arbeiten mit Partnern daran, Amboss im Gesundheitssystem auch direkt aufrufbar zu machen. Wir haben mit Tomedo, einem PVS-System, eine Kooperation, wo Amboss, die Amboss AI Mode auch direkt am Point of Care im niedergelassenen Setting verfügbar macht. Wir arbeiten mit Orbis, Daedalus und Avelios zusammen an einer Lösung, die den AI-Mode direkt im Krankenhaus verfügbar macht und führen im Moment gerade sehr viele Gespräche mit, sag ich mal, Softwareanbietern entlang des ärztlichen Workflows, um dort sozusagen unsere AI verfügbar zu machen.
Kann sich Amboss auch vorstellen, auch Patricia, du hast es ja gerade gesagt, oder Valentin hat es, glaube ich, erwähnt, dass ja in den USA dieser Dialog des Patienten und dem Arzt an seiner Genesungsgeschichte, Erkrankung verstehen, Genesung einleiten, technologisch unterstützt wird und dass das beide auch wollen. Das bedeutet ja auch, dass auch ich als Patientin auf gute Daten zurückgreifen können müsste, um meine Krankheit besser zu verstehen. Das ist ja dann auch nicht unbedingt ChatGPT, ne, Valentin?
Ja, ich glaube, die Chancen sind riesig, die sich da ergeben. Und zwar in der Form, dass wenn durch Sprachmodelle ist es nun möglich, dass die Sprache sich adaptiv auf den Benutzer anpasst. Und wenn Arzt, Patient, Pflege auf Basis derselben Informationen sich miteinander austauschen und informieren, dann gibt es Chancen, Therapieadhärenz zum Beispiel zu erhöhen.
Also, dass die dabei bleiben, unterstützen, selbst auch mitmachen, die Patienten vielleicht auch zu Hause ihre Sachen weitermachen, die man so vom Doktor gesagt bekommen hat.
Ganz genau. Wenn man als Patient nach Hause geht mit einer Medikation, Verschreibung vom Arzt, dann googelt und findet zum Beispiel widersprüchliche Angaben über die Wirksamkeit eines Medikamentes, dann sieht man, oder Nebenwirkungen, dann nehmen die Leute das Zeug nicht. Und es ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, wenn die Chance, die sich jetzt bietet, ist, dass auf einer gemeinsamen Informationsbasis sozusagen alle Player im Gesundheitssystem zusammenkommen können und Therapie, Nachsorge, aber auch Vorbereitung, also Arztbesuchvorbereitung oder auch Prävention sich erarbeiten können aus eben einer Informationsbasis, die gesichert ist.
Meint ihr denn, dass wir auch dann das Problem der Gesundheitskompetenz damit lösen können, indem wir auch noch stärker an AI denken in diesem Bereich? Weil es wird ja ganz viel auch mit, es gibt ja immer wieder diese Gesundheitsplattform und große Verlage, die sich mit dem Thema beschäftigen und immer wieder die Kritik, dass also die Gesundheitskompetenz der Menschen einfach nicht mehr da ist. Ne? Also man kriegt es ja auch nicht beigebracht. Weder in der Schule, da hat man zwar Biologie bis auf Mitochondrien-Ebene, aber was bei einer Erkältung wichtig ist und ob man damit zum Arzt gehen muss oder was auch immer, oder Verständnis für den eigenen Körper ist ja nicht vorhanden. Haben wir da auch eine Chance, gesünder zu sein in Zukunft?
Vielleicht ganz kurz dazu eine kleine Geschichte, weil ich das auch immer wieder erlebe, sozusagen, weil ich ja aus der Pädiatrie komme und dann gerne auch mal Nachbarn bei mir klingeln und sagen, sie wollen zum Arzt und dann, ob ich dann vielleicht kurz mal vorab eine Triage machen könnte, ja, oder WhatsApp-Bilder, was ich da manchmal...
Also es gibt da diesen Pickel am kleinen süßen C und ob das vielleicht was Schlimmes ist.
Genau, und dann hatte ich tatsächlich neulich also ein Bild von einem Vater, der mir schrieb. Also er hat gesagt, er hat jetzt schon einen Termin bei der Kinderärztin und da habe ich gesagt, ja, was ist denn? Und ja, im Hals, da sind Pickel. im Hals. Und dann habe ich gesagt, schick mir mal zu. Sagt er, ja, kann ich machen, aber ich gehe sowieso. Ich habe heute Nachmittag schon den Termin bei der Kinderärztin. Ja, und dann war das wirklich, dann hat sie geschickt, und das waren auf der Zunge hinten einfach nur die Geschmacksknospen.
Ja, oh oh.
Also es ist die Anatomie der Zunge. Ich weiß noch nicht, ob man das lernt in der Schule, aber sozusagen auch hier dachte ich, habe ich gesagt, auf keinen Fall geh nicht zum Arzt. Alles gut, deiner Tochter geht super.
Es wird wahrscheinlich eher beim Arzt krank, weil da ein Kind mit Masern daneben sitzt.
So, genau.
So eine kleine Masernparty, ne? Hat man ja früher auch mal gemacht, dass man die Kinder zusammengebracht hat, damit sie alle mal schnell da durch sind.
Und gerade, ehrlich gesagt, die Angst ist so groß von Eltern in Bezug auf ihre Kinder und das verstehe ich auch. Aber ich glaube, hier ist wirklich die Gesundheitskompetenz gefragt, dass sie gefördert wird auf allen Ebenen. Ich setze mich auch immer dafür ein, in Gesprächen, auch in Podcasts und auch in Besprechungen, also dass wir halt das auch schon in die Schulen reinkriegen. Und es gibt aber da schon erste Initiativen, wo das Thematik Gesundheit, Körper und so weiter auch besprochen wird. Also das erlebe ich jetzt zum Beispiel in der Schule meiner Kinder. Da war ich ganz überrascht, dass sie da so auch Präventionsumfragen machen. Meine Kinder nehmen jetzt an diesen Studien da teil. Präventionsstudien, das finde ich total gut.
Ah, Lichtblick. Richtig cool. Habe ich noch nicht von gehört.
Ja. Ich musste das unterschreiben. Was ist das für eine Studie? Ja, und gehen da durch das ganze Gymnasium sozusagen und schauen, dass sie da viele bekommen, die da mitmachen. Deswegen, ich sehe schon Lichtblick und ich glaube, KI kann da auch helfen. Im Moment ist es halt auch ja so, dass ich glaube, dass wir auch die KI-Kompetenz hier stärken müssen gleichzeitig, dass die Bevölkerung weiß, wenn sie KI nutzt für Gesundheitsfragen, dass sie die nicht chaotisch nutzt und sagt und irgendwas reinschmeißt und sagt, was könnte ich haben? Ich war am Wochenende im Wald unterwegs und habe jetzt die und die Symptome. Und habe jetzt, keine Ahnung, Kopfschmerzen oder was auch immer, dass dann halt gleich die Zecken, genau, ist dann meistens sozusagen gleich der Kontext, die KI hört Wald und denkt dann,
ich habe jetzt Waldfieber.
Genau, das ist jetzt was mit Zecken. Und ist ja auch gut, dass sie damit dran denkt. Und nichtsdestotrotz muss man würde jetzt der Arzt ja hoffentlich dann eine umfassende Anamnese machen und dann vielleicht ganz andere Symptome auswählen. Und deswegen, wir sehen ja auch in Umfragen, da gab es eine Oxford-Studie, die dann gezeigt hat, sobald KI also selber strukturierte Daten bekommt und bewerten soll, also Gesundheitsdaten, ist sie sehr gut und sagt, ah, das und das könnte die Diagnose sein. Aber sobald Patienten oder wir halt als Menschen die KI nutzen, sehen wir halt das Ergebnis, dass es viel schlechter ist, weil wir eben chaotisch irgendwelche Informationen reinwerfen und das nicht so detailliert und umfassend machen. Und wenn wir das aber verstehen auch, ja, dann würde das dann die Zusammenarbeit mit der KI auch viel besser funktionieren und da auch die Gesundheitskompetenz stärken.
Also die Frage nach der KI-Kompetenz ist, glaube ich, in ein paar Jahren obsolet. Also ist meine persönliche Meinung, weil KI dann einfach so gut ist, dass die auch die Fehler der Anwender ausbügeln kann. Aber würde es dann nicht Sinn ergeben, dass man auch so eine Art Amboss für Patienten und Patientinnen hat? Weil dann habe ich wenigstens die Datenbasis, ja. Also die dann vielleicht auch nicht bei, wo wir angefangen haben in dem Gespräch, bei gutefrage.de, ne, oder so, wo dann so ein ganzer Chat ist von Leuten, die sich einfach darüber unterhalten, dass sie quasi todkrank geworden sind, weil, ne, sie eine Zecke gebissen hat, was natürlich auch der Fall ist, aber halt nicht so häufig vorkommt, dass man wirklich auf
Amboss für alle, genau.
Ja, genau. Also kleine New Biz ins Bo von mir. Liebe Grüße an Sievert.
Ja.
Nein, gut, das ist ja jetzt ein No-Brainer, aber vielleicht zum Schluss, kommen wir zum Ende dieses super spannenden Podcasts, würde ich ganz gerne noch vielleicht eine Frage an dich, Valentin, als Techniker, Informatiker stellen. Ich hole dazu mal ein bisschen aus. Ich habe gerade eine Dokumentation über Elon Musk gelesen. Und da ging es auch darum, dass das autonome Fahren ja eigentlich noch gar nicht so ausgereift ist, wie wir uns das vielleicht wünschen und wie sich das Elon auch wünscht und wie er es auch verkauft. Und in diesem Kontext wurde tatsächlich auch berichtet, dass die AI, die ja das autonome Fahren auch unterstützt, immer wieder halluziniert und die Ingenieurin meinte, dass keiner weiß warum, also es kann sich auch keiner erklären, weil es ja auch eine speziell trainierte KI für diesen Anwendungscase und das ist in ihrer Lebenszeit, ich schätze mal, sie war so alt wie ich, so um die 50, keine Lösung für dieses Problem geben wird. Ist das ein reales Problem und eine Gefahr im Kontext KI in der Medizin? Könnt ihr das mit eurem System ausschließen? Und was sagst du Anwendern, die diese Angst haben?
Ja, also einmal ist die Angst gut. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass man einer AI, die auf statistischen Wahrscheinlichkeiten beruht, immer und unbedingt vertrauen sollte in allen Punkten. Halluzinationen sind heute bei der Wissensrecherche mit AI nicht mehr das Hauptproblem. Die No-Harm-Studie, das war eine Studie von Stanford-Harvard-Forschern, die untersucht haben, wie sicher AI-Modelle im Hinblick auf Krankheiten und Interventionen sind, hat festgestellt, dass das Risiko dadurch, dass falsche Sachen angezeigt werden, wesentlich kleiner ist als das Risiko, dass richtige Sachen nicht angezeigt werden. Das ist sozusagen Stand heute. Aus der Softwareentwicklung kann ich berichten, dass das Problem der imperfekten AI-Modelle durch die Kombination von mehreren AI-Modellen, die sich gegenseitig beeinflussen, eigentlich in den Griff bekommen wurde. Das heißt, dass aus meiner Sicht ist das Halluzinationsrisiko heute nicht mehr das größte Problem bei der Einführung von AI in der Medizin und in Zukunft auch nicht. Was halt nicht heißen soll, also bitte nicht missverstehen, das heißt nicht, dass man Informationen, die aus dem AI-Modell aus dem Sprachmodell vor allem rausfallen, einfach so übernehmen sollte. Aber ich glaube, User-Interface-Sachen wie zum Beispiel unser Check-Me-Prinzip, dass man immer sofort mit einem Klick auf die Originalquelle zugreifen kann, dann agentische AI, die sich sozusagen, wo mehrere Agenten sich gegenseitig kontrollieren, beeinflussen. Diese Paradigmen oder eben das Paradigma RAG, Retrieval Augmented Generation, was wir in Lisa benutzen, diese Interventionen zusammen führen dazu, dass man, und da kommen wir wieder zurück auf Compared with What, dass man sicher heute schon AI einsetzen kann.
Okay, also das ist mir auch verständlich. Ich glaube, so ein Gefühl der Kontrolle hat ja auch jeder Anwender im Moment durch die Quellenverweise, insbesondere in eurem Kontext, aber in anderen LLMs ja auch. Also nicht einfach stur glauben, was man da angezeigt bekommt, weil ich muss ehrlich gesagt auch in meinem Fachbereich, wenn ich etwas in meinem Kompetenzbereich mit KI recherchiere, fallen mir natürlich total krasse Sachen auf, die einfach nicht stimmen, ja. Und daran merkt man erst immer wieder, dass es ja doch noch Situationen gibt, wo die KI vielleicht doch nicht so schlau ist, wie man denkt. Das fällt einem ja bei Sachen, die man nicht so gut versteht, weniger schnell auf. Abschlussfrage an euch beide, vielleicht mit der Bitte um eine Ein- bis Zwei-Satz-Antwort. Wird es in absehbarer Zeit eine globale KI geben, die das Weltwissen der Medizin für alle bereithält?
Valentin, du als Tech-Experte darfst gerne die Frage beantworten. Ja, das ist, ich hätte jetzt ja einfach gesagt nein, aber nein ist ja auch ein Satz.
Naja, warum nein? Warum nein?
Ich kann mal so ein Stab, wie man auf Englisch sagt, zu der Frage. Ich kann mal versuchen, so was mir so einfällt. Ich glaube auch nein. So ein Modell wird es nicht geben. Warum nicht? Weil die Medizin hat super viele Facetten. Es geht von der empathischen Aufklärung und Zusammenarbeit mit Patienten zu Forschung, Krankheitsbildern, Leitlinien, Versorgung, Evidenz, unterschiedliche Evidenzlevel.
Epigenetik.
Genau.
Ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist ja nicht überall gleich. Die Menschen sind ja nicht überall gleich, obwohl wir das vielleicht denken würden. Da fängt es ja schon an, ne?
Genau. Und deswegen gibt es, glaube ich, kein einheitliches System, weil es dann immer auf User, Frage, Kontext und so weiter ankommt, was eigentlich relevant ist. Die Frage nach der Behandlung einer Lungenentzündung ist in epigenetischen Papers nicht relevant zu beantworten. Also ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, jetzt nicht Arzt. Ich hoffe mal, das stimmt.
Naja, also die Frage ist auch eher eine philosophisch-gesellschaftliche, vielleicht auch wertegetriebene. Wäre es nicht die Chance der ganzen Welt, ob nun der ersten, zweiten oder dritten Welt, das beste Wissen in Sachen Medizin zur Verfügung zu stellen über eine intelligente AI, die natürlich kulturelle, genetische, regionale und so weiter Besonderheiten einfach automatisch mit berücksichtigt. Das könnte man ja auch trainieren. Ist das dann nicht der beste Deal für uns Menschheit?
Ja, ich glaube, das Analogon, was ich bringen würde, wäre halt, es gibt ja auch nicht ein Buch, wo alles drin steht.
Ah, okay, ja.
Also es gibt halt unterschiedliche Blickwinkel auf ein Problem, es gibt unterschiedliche sinnhafte Tiefe und ein Modell, was sozusagen, ich glaube nicht, dass es ein Modell geben wird, was alle Anfragen in aller Tiefe dynamisch immer richtig beantworten wird. Ich glaube viel mehr daran, dass es ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Modellen, unterschiedlichen Systemen gibt, die sozusagen der User eben auch kuratiert für den Anwendungsfall, wie er sie braucht.
Ich meinte auch eigentlich, also technologisch, du bist natürlich der Techniker, Informatiker hier, aber es könnte ja auch schon helfen, wenn man einfach das aktuelle medizinische Wissen, was wir haben, auch Menschen anbietet, die sonst keinen Zugang dazu hätten, über eine KI. Macht Amboss das zum Beispiel? Also gibt es auch solche Initiativen, wo man sagt, Mensch, wir sind auf Englisch verfügbar und es gibt irgendwie eine Möglichkeit, Dritte Weltländern auch Amboss zu nutzen, ohne dafür zu zahlen, zum Beispiel eine Corporate-Lizenz.
Ja, das haben wir auch immer wieder sozusagen in Notständen zur Corona-Zeit und wo wir das dann freischalten. Auf jeden Fall haben wir auch den Blick drauf. Und ich meine, durch den AI-Mod muss man auch sagen, der kann jetzt sämtliche Sprachen sprechen. Ist das sowieso nochmal ein super spannendes Feld, was wir uns dadurch eröffnen. Auch übrigens auf Deutschland, ja, auch wir haben so einen starken Fachkräftemangel und sind ja auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, wie wir auch hier mit dem Sprachmodell sozusagen dann gleich da internationalen Teams helfen können, die Medizin auch hier in der Versorgung, die Versorgung zu bringen.
Ja, super. Also was für mich irgendwie ganz spannend ist, auch nochmal wirklich den Vorteil von AI in der Medizin hervorzuheben. Das habt ihr nochmal ganz wunderbar klar gemacht, dass wir tatsächlich diesen Zugang zu diesem exponentiell sich entwickelnden Wissen über AI auch den Leistungserbringern ermöglichen können und vor allen Dingen auch das Wissen schnell in die Praxis kommt. Und das ist auch eine ganz große Offenheit bei gerade der nachwachsenden Generation der Mediziner gibt, mit KI auch bessere Leistung zu erbringen für Patienten, auch schnellere Heilungsmethoden und neueste Therapien auch zu entdecken und anwenden zu können. Und es fand es auch ganz interessant, Valentin, was du erzählt hast, dass ja AI den Erkrankungsprozess moderieren kann zwischen Ärztinnen und Ärzten und dass wir das in den USA schon sehen und dass wir vielleicht sogar bald einen USA-Tourismus in Sachen Gesundheitsversorgung erleben könnten, wenn diese optimistische Adaption dort so weitergeht, wie du es beschrieben hast. In diesem Sinne kann ich mich eigentlich nur noch ganz herzlich bedanken und sage herzliche Grüße, herzlichen Dank an Patricia Hinske und Valentin von Seggern.
Dankeschön. Danke.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.